Es folgt die monatliche Kolumne der Gruppe Kaffee Morgenland. Diesmal mit dem Titel Im Rausch der Massen. Jeder fünfte Franzose, Le Pen ca. 19% im Jahr 2012, jeder sechste Niederländer, Wilders ca. 16% in 2011, jeder dritte Österreicher, FPÖ 30% in 2008, jeder fünfte Grieche, Neonazis, Faschisten und extreme Nationalisten zusammen 20% in 2012, jeder vierte Schweizer, SVP 25% in 2011, davor 30% und so weiter, ist inzwischen ein bekennender Faschist. Das heißt, er nutzt den Wahlzettel, um dies und genau dies herauszuposaunen und zu dokumentieren. Was Deutschland betrifft, so ist es nicht allein anhand der Wahlergebnisse zu bewerten. Hier ist eher die Tat, NSU, und nicht der Urnengang maßgeblich, da sie von Demokratie und Parlamentswahlen wenig halten. Nicht umsonst gibt es den deutschen Spruch, sie haben mit den Füßen gewählt. Da dies bekannt ist, versucht man mit trickreicher, sukzessiver Umfragerei, zum Beispiel Heidmeiers Institut, hinter das deutsche Geheimnis zu kommen. So auch in der letzten Gemütserhebung, wo sich 20% der Befragten als antisemitisch outeten. Dies stimmt insofern nur dann, als der Spruch »Die restlichen 80% fragen wir später« dazu addiert wird. Also bleiben wir mal kurz auf dem europäischen Kontinent. Berücksichtigt man zu den eingangs genannten Faschistenanteil das Umfeld all derjenigen dazu, die lange mit sich gerungen haben, ob sie statt der Christdemokraten, Sozialdemokraten oder der Linke und so weiter lieber die Faschisten wählen sollten, schlussendlich aber sich für die bessere, soll heißen erfolgsversprechendere Alternative zu den Faschisten entschieden haben, berücksichtigt man dazu noch das ganze Umfeld des sich faschistischen und rassistischen Lösungen verschreibenden Toleranz- und Sympathiesumpfes, hat man dann ein halbwegs vollständiges Bild der Kloake Europa und gleichzeitig einen Vorgeschmack dessen, wo es zusammenwächst, was zusammengehört. Jetzt werden wir angesichts der sogenannten Finanzkrise mit altbekannten Sprüchen beworfen, wie Schicksalsgemeinschaft, Euro-Rettung, Schutzmauer, Steuerzahler und so weiter. Oder halt mit den linken Varianten, wie gegen Entdemokratisierung, was das auch sein mag, gegen Krisendiktat und Spardiktat, Widerstand gegen ein Krisenregime, die Breite der Proteste sichtbar machen. Spätestens jetzt wissen wir, dass Breite von Brei kommt. Raum für Diskussionen und inhaltlichen Austausch schaffen, da ohne Esoterik und Schmus keine Bewegung in Deutschland mehr auskommt. Alle Zitate stammen aus dem zentralen Blockupy-Aufruf vom 19.03. Vergeblich wird man irgendetwas, selbst in dieser Sprachverelendung, gegen Rassismus, Antisemitismus und anderes suchen. Nach etwas also, was inzwischen epidemisches Ausmaß genommen hat. Selbst dort, wo über Nationalismus schwadroniert wird, heißt es, Zitat, wir widersetzen uns dem Versuch, mit nationalistischen Parolen die Beschäftigten, die Erwerbslosen, die Prekären in Deutschland und Griechenland, in Italien und Frankreich oder in anderen Ländern gegeneinander aufzuhetzen. Genauso wie damals, als sie in Oradour, in Lidice, in Distomo und so weiter gegeneinander aufgehetzt wurden. Oder, weil euch diese alte Klamotten zum Halse heraushängen, wie in der jüngeren Geschichte, als die Roma-Nationalisten und die Ossi-Nationalisten in Rostock-Lichtenhagen gegeneinander aufgehetzt wurden. Wahrlich, präziser geht nicht. Der nationalistische Dreck hier und heute im Lande wird auf eine Stufe mit anderen Ländern gestellt, ordentlich durchmischt, um aus dem Brei Explosivstoff herzustellen. Gewiss, es gibt unsägliches Elend auf der Welt. Aber das geistig-moralische Elend in diesem Land, das sogar es schafft, auf eine einzige Seite hin seine volle Breite zu entfalten, ist einmalig. Das erwähnte halbwegs vollständige Bild bezieht sich nicht auf die Ungenauigkeit der Zahlen, sondern auf die inzwischen bis zur Unkenntlichkeit verschwommenen Grenzen zwischen links und rechts. Erst als Hollande bei den Le Pen-Anhängern schleimte, war sein Sieg gesichert. Erst als Tsipras die Vereinigte Radikale Linke Griechenland, die Politiker, die die Kreditvereinbarungen befürworteten, mit »Sie sind keine Griechen« anprangerte und die Revidierung der Beziehungen zu Israel als zentralen Punkt seines Programms ankündigte, kamen die ersehnten Massenstimmen. Um nur zwei der jüngsten Beispiele zu nennen. Von Spanien ganz zu schweigen. Längst sind die Pogrome in Almeria eine Fußnote. Längst sind die Millionen Massendemos des spanischen Volkes gegen die Ermordung von faschistischen Generälen in Vergessenheit geraten. Längst wird das frankophile gesellschaftliche Klima ignoriert. Und in Deutschland? Mann, Frau weiß inzwischen Bescheid. Die Bildung eines Volkskollektivs ist eine zu ernste Sache, um sie den Rechten zu überlassen. Da der Antiimperialismus nicht nur erst jetzt nach der Umwandlung von Chavez zum Jesus und Paparazzi ausgedient hat, scheint nun die antikapitalistische Option, so wie sie von der deutschen Linken national entwickelt und international durchgesetzt werden soll, sich als ideales Bindemittel zur Bildung eines solchen Kollektivs, oder sagen wir Vereins, anzubieten. Da passen alle rein. Welch eine faszinierende Perspektive, wenn das nicht zum Widerstand animiert. Im Herz der Bestie, aus einem Blockupy-Plakat. Diese deutsche Prägung kommt ohne zwei wesentliche Elemente nicht aus. Zum einen das Finanzkapital, die Bestie, und sein Herz, Frankfurt. Je internationaler, EZB, desto nationaler. Man könnte das Ganze auf seine vulgär-marxistische Ebene reduzieren und gelassen eine Protestbewegung gegen den 500-Euro-Schein fordern, da diese Forderung genauso inhaltsvoll und populär ist, zumal der 500-Euro-Schein dem unglücklichen Besitzer enorme praktische Schwierigkeiten wie Wechselgeld, Echtheitsprüfung und so weiter bereitet. All das als verkürzte Antikapitalismuskritik zu bezeichnen, ist eine Verharmlosung. Denn es ist leider ernster. Liest Mann, Frau den Aufruf der neuen Erweckungs- und Eventbewegung, Blockupy genannt, so fällt es auf, dass als einziges Land bei der Erwähnung Nordafrikas, wegen Revolutionen und so weiter, nur Israel extra namentlich genannt wird. Genauer gesagt finden darin die israelischen sozialen Bewegungen eine gesonderte Beachtung. Es ist eigentlich nichts Besonderes, wäre sogar unter Umständen lobenswert, wenn nicht gleichzeitig hervorstäche, dass andere Länder aus der Region, wo dort die Protestbewegungen von zahlreichen Toten begleitet wurden und werden, nicht mal erwähnt werden. Ganz zu schweigen von der Jagd auf Afrikaner und deren systematische Ermordung zurzeit in Libyen. Aber dann besinnt man sich auf die Urheber. Es handelt sich um einen deutschen Aufruf. Denn bekanntlich steht Israel unter besonderer Beobachtung. Oder sagen wir lieber unter deutscher Aufsicht. Was das Zentrum der Macht betrifft, so sind sie nicht die Ersten, die ihr Herz für das Herz der Bestie entdeckt haben. Andere waren schon früher darauf gekommen. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren gab es schon mal ein ähnliches, ein sehr ähnliches Event. Über 1000 Neonazis strömten am 1. Mai 2001 in die Stadt, in die Zentrale der Macht, wie sie sie auch nannten. Nur offener und nur ehrlicher. Sie wollten ursprünglich auch gegen die EZB protestieren. Sie wichen später auf die Bundesbank aus, dorthin also, wo das Geld sitzt, um, Zitat, die Bastion des Finanzkapitals, den Zentralrat der Juden, die Hochburg der Türken, wie sie selber sagten, zu erobern. Nebenbei ist zu erwähnen, dass das Letztgenannte nur insofern stimmt, als für die Nazis alle Ausländer bekanntlich Türken sind. Frankfurt als Hochburg der Volksfeinde, schrieben sie. Globalisierung stoppen war ihr Motto. Die Höhle des Löwen nannten die Thüringer Neonazis in ihrem Mobilisierungsaufruf Frankfurt. Gewiss, sowas gehört nicht auf linke Blätter. Vor allem, weil es nicht nötig ist. Es genügt, einen Text in Codeform zu verfassen, mit der Gewissheit, dass die Leser die Botschaft richtig verstehen werden. Es genügt, Israel zu erwähnen, das Finanzkapital zu entlarven und nicht zuletzt gegen Internetzensur Widerstand zu leisten, um sich auch diesen Anschluss zu sichern. Und schon ist die Massenmobilisierung abgesichert. Es ist diese dechiffrierungsfähige Sprache, die die deutsche Linke am besten beherrscht. Das zweite Element ist eine ebenfalls wichtige Mobilisierungskomponente und darf nicht außer Acht gelassen werden. Der linke Seelenhaushalt kann ohne Vorzeigeopfer, bei dem er sich anbiedern kann, nicht auskommen. Das nennt man dann internationale Solidarität. Diesmal müssen die Südländer dran glauben, was immerhin ein wenig nach Südamerika klingt. Als Ersatz für Guerilleros eignen sich anscheinend sowohl die Indignados in Spanien als auch die Bewegung der Plätze aus Griechenland. Da die Intention der hiesigen vielversprechenden Bewegung vorrangig bei dem aufrührerischen Objekt die Griechen abgeladen wird, sollten wir ein wenig darauf eingehen. Eins vorneweg. Seit über 15 Jahren leben dort über 15% der Bevölkerung, also ca. 1,5 Millionen Menschen, unter erbärmlichsten Bedingungen in jeder Hinsicht. Extreme Ausbeutung, Kriminalisierung, Diskriminierung, Ermordung, über 150 Tote bisher, tausende Verletzte durch Messerstiche und andere gewalttätige Angriffe. Rechtlose Sklaven im rechtsfreien Raum. Nur, sie haben nichts Heroisches vorzuweisen. Sie sind nicht mal eine homogene Masse, ein Volkssouverän, wie man es so gern hier hätte. Denn es handelt sich um MigrantInnen und Flüchtlinge, die kein revolutionäres Objekt darstellen und daher nicht brauchbar sind. Niemand hat für sie sein Herz entdeckt. Niemand hat Blockaden und so weiter veranstaltet. Sie waren nicht mal eine Nachricht wert, als zum Beispiel die griechischen Bauern in den Erdbeerenplantagen von Peloponnes darauf, dass sie mehr als einen Hungerlohn forderten, die Aufmüpfigen unter ihnen, um an ihnen ein Exempel zu statuieren, an ein Seil gebunden, hinter einem Geländewagen durch die Dörfer zerrten. Nicht mal, als ganze Stadtteile von Athen zu national befreiten Zonen erklärt wurden und immer noch sind. Nicht mal, als sie in den Polizeigefängnissen systematisch zusammengeschlagen wurden und weiterhin malträtiert werden. Und so weiter und so weiter. Aber das kann man doch nicht der Protestbewegung anlasten, wird uns entgegengeschleudert. Oh doch. Am Syntagmaplatz, also in der Zentrale der Protestbewegung, wurde faktisch die Organisation der Platzbesetzung folgendermaßen abgewickelt. Den oberen Teil des Platzes überließ man den gegen Troika und EU protestierenden Faschisten und Nationalisten und den unteren Teil den gegen Troika und EU protestierenden Linken. Der Versuch zu Beginn der Proteste, seitens einiger anarchistischer und antifaschistischer Gruppen die Faschisten zu vertreiben, stieß auf Widerstand der anderen. Und die Folgen? 3 Wochen lang eroberten die Neonazis den an den Syntagmaplatz angrenzenden Stadtteil und veranstalteten dort, zusammen mit den widerständischen Anwohnern, Tag und Nacht Jagd auf jeden, der nicht griechisch genug aussah. Über 100 zum Teil schwer verletzte MigrantInnen und Flüchtlinge wurden während dieser Tage in die umliegenden Krankenhäuser geliefert. All das parallel, geografisch und zeitlich, zu den einen Häuserblock weiterlaufenden Anti-Troika-Protesten. Folgerichtig die Wahlergebnisse. Der obere Teil der Syntagmaplatz brachte es, wie eingangs erwähnt, auf 20%. Der untere Teil hob die Vereinigte Radikale Linke auf etwa 17% hervor. Es geht doch. Wenn jemand nun auf die Idee kommt, auch hier eine solche Parallele zwischen den bekannt gewordenen Morden der NSU beziehungsweise den weiterlaufenden Morden und Anschlägen, wie neulich die Ermordung von Burak in Neukölln auf der einen Seite und den antikapitalistischen Protesten, ob M31 oder Blockupy und so weiter, auf der anderen Seite zu ziehen, so ist es kein Zufall, sondern Programm. Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind viele, heißt die neue revolutionäre Einsicht. Fazit, die Kategorien links und rechts gehören unwiederbringlich der Vergangenheit an. Sie haben höchstens eine historische Bedeutung. Café Morgenland, 20. Mai 2012. Und weil eine Fortführung des Textes ein Wiederkauen von bereits vor Jahren Gesagtem bedeuten würde, wird stattdessen wieder mal ein früherer Text aus dem Jahr 2007 herangezogen. Zumal die Ähnlichkeiten sowohl inhaltlich als auch organisatorisch einer Tautologie gleichkämen. Und dazu noch, unsere 5-Jahres-Planung entsprechend, eben exakt 5 Jahre seit Erscheinen des früheren Textes vergangen sind. Heil wie, Heiligendamm. Nationalrevolutionäre Sammlung an der Ostsee. Noel Martin lebt in Edgbaston, einem Stadtteil von Birmingham. Als Bauarbeiter arbeitete er leider auch mal in Deutschland, genauer auf ostdeutschen Baustellen, bis zum Juni 1996. Als die Beschimpfung Nigger nicht mehr ausreichte, ging der Mob in Marlow, Brandenburg, zum Angriff über. Noel Martin und zwei Freunde saßen in ihrem Auto und wurden durch die Stadt gejagt. Ein Stein in die Heckscheibe und ein Baum brachten das Auto gewaltsam zum Stehen. Seitdem ist Noel Martin querschnittsgelähmt. Ein Montageschlosser und ein Maurerlehrling wurden zu 8 bzw. 5 Jahren Haft verurteilt. Mittlerweile sind sie wieder auf freiem Fuß und gehen wieder ihrer Arbeit nach. Deutschland liebt und braucht Wert- und Facharbeit. In der Schweiz will Noel Martin in einigen Monaten sein Leben durch eine Giftspritze beenden lassen. Zitat: Sie haben mir alles genommen, mein Privatleben, meine Würde, alles. Der politische Arm des ostdeutschen Mobs mobilisiert gegen den G8-Gipfel. Im Gegensatz zu den Linksradikalen haben die Nazis ein Gespür für historische Daten. Am 8. Mai, dem Tag der Kapitulation Deutschlands, eröffnete die NPD auf einer Veranstaltung in Berlin die Kampagne gegen den G8-Gipfel. Gestern eine Niederlage, heute eine Chance, morgen ein Sieg, lautet ihre politische Stoßrichtung. Dazu Aufrufe im klassischen Anti-Imp-Jargon und bester antikapitalistischer Gewerkschaftstradition. Nein zum G8-Gipfel für eine Welt freier Völker. Zukunft statt Globalisierung. Arbeit für Millionen statt Profit für Millionäre. Globalisierung stoppen, Kapitalismus abschaffen. Schon vor Jahren hat die NPD ihren Führungsanspruch bekundet. Wir werden uns an die Spitze einer neuen deutschen Friedensbewegung und aller Globalisierungsgegner stellen. Zitat Parteichef Udo Vogt. Und dies gelingt ihnen zusehends. Die verhärteten Fronten werden aufgebrochen. Zitat: Auch wenn wir als Verfasserinnen dieser Einladung aus dem linksradikalen Spektrum kommen, wollen wir an diesem Tag zusammen mit allen aktiv werden, die wie wir ihre Wut auf die Verhältnisse den Verantwortlichen am G8-Tisch zeigen wollen. Zitat aus Die Sternmarschvorbereitung des Dissent-Netzwerkes. Im Jahr der Deutschen 1989, als die hiesige Population sich wiedervereinigt, wiedergefunden hatte, als die Brüder und Schwestern, insbesondere in dem ostzonalen Bereich, nach Jahren der zwangsweisen Abstinenz die Früchte der wiedergewonnenen Freiheit genießen durften, fing es an, im deutschen Lande für Migranten und Flüchtlinge gefährlich zuzugehen. Mit Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime, Hoyerswerda, Lichtenhagen, Schönau und so weiter, mit Auslöschung von ganzen Familien, Solingen, Mölln, mit Angriffen auf Undeutsche, mit Verbrennungen von Negern und Kanaken, Lübeck in der Grevesmühle in der Nachbarschaft, oder von libanesischen Kindern, Hünxe, mit volksfestartigen Pogromen gegen Roma und vietnamesische Familien, Lichtenhagen in Rostock. Das deutsche Treiben eskalierte seit dem besagten Jahr über 150.000 Mal, mit über 140 Toten. Allein im Jahr 2005 waren die rechtsextremistischen Straftaten, Polizeijargon, auf 15.000 angestiegen. Letztes Jahr erreichten sie die inflationäre Zahl von 18.000. Und mittendrin, im Eldorado der teutonischen Gewohnheitstriebe, das Land Mecklenburg-Vorpommern. Eine küstenreiche, landschaftlich reizvolle und idyllische Gegend. Zitat: Gruselige Ostseeküste. Wenn die Rechtsextremen, Jungs und Mädels, sich austoben auf der Insel Usedom und an Mecklenburg-Vorpommerns schöner Ostseeküste, dann kleben sie nicht nur rechtsextreme Plakate und Aufkleber, singen Lanzer-Songs am Strandlagerfeuer, treffen sich zu Aufmärschen und Demonstrationen, schreiben rechtsextreme Schülerzeitungen, Internetseiten oder die Postille der Inselboote mit rassistischen, nationalistischen und revisionistischen Hetzparolen voll. Wenn sie sich richtig austoben, gehen sie Asylbewerber aufschlagen. Oder alternative Jugendliche. Im schlimmsten Fall traten sie eine Obdachlosen tot, weil sie fanden, asoziale Landstreicher passen nicht in die Gesellschaft. Passiert im Juli 2000 in der als Kaiserbad berühmten Touristenhochburg Ahlbeck. Zitiert aus Mut gegen rechte Gewalt. Misstraue der Idylle, sie ist ein Mörderstück. Zitat André Heller. Die kulturelle Hegemonie von rechts ist gesetzt. Längst hat sich das spontane jugendliche Austoben und die einst ungelenke Form des Bürgerzusammenschlusses vor Ort eine rechte ideologische und organisatorische Infrastruktur geschaffen. Die national befreite Zonenideologie ist Praxis in großen Teilen Ostdeutschlands, wo sich kaum noch jemand hintrauen kann, der auch nur ansatzweise ausländisch oder was man dafür hält, aussieht, schreibt Forums-User Pacific. Sein Onkel, ein eingebürgerter Deutscher, habe bei einem Auftrag seiner Firma im Osten das Hotel nach 18 Uhr nicht ohne Begleitung verlassen dürfen. Zitat aus Spiegel Online: Auch seine japanischen und amerikanischen, genauso wie dunkelhäutige holländische und britische Kollegen, mussten sich an diese Sicherheitsanweisung halten, da die Firma das freie Herumlaufen ihrer ausländischen Mitarbeiter für lebensgefährlich hielt. Internationale Großkonzerne haben schon seit Jahren diese hausinterne Policy. Wenn Flüchtlinge dorthin gebracht werden, wird drohend auf die Hauswände die jüngste Erfahrung gesprüht. Lichtenhagen, Solingen, Mölln, Wolgast? Wir sprechen von den Aufständischen in Grevesmühlen und Lichtenhagen, in Goldberg und Wismar, in Ahlbeck und Usedom, in Freiberg und Neubrandenburg, in Ueckermünde und Rügen und in vielen, sehr vielen anderen kleinen und großen Ortschaften, wo das Deutschsein wächst und eskaliert, wo der rassistische und antisemitische Angriff gedacht, gefördert, vollzogen und gewählt wird. Die NPD erreichte bei den letzten Landtagswahlen manchenorts traumhafte 12%, 13% oder 18% der Stimmen und zog mit 7,5 Skinheads% ins Schweriner Landesparlament ein. All das ist lokal und global bekannt. Wer erinnert sich nicht an den weltweiten medialen Erfolg eines Sohnes dieses Bundeslandes, den Lastwagenfahrer aus Rostock, der vor allzu viel Begeisterung oder innerem Reichsparteitag, wie die Alltagsdeutschen zu sagen pflegen, im Anblick des brennenden Heimes der Vietnamesen in Lichtenhagen die automatische Armerhebung vollzog und in seine Jogginghose pisste, die er unter dem schwarz-rot-goldenen T-Shirt trug. Dort mobilisieren jetzt sowohl die Neonazis als auch die linken Gegner des G8-Gipfels. Somit entsteht eine bilderbuchmäßige Situation, wo die begehrte Braut, der rassistische Mob, von beiden Lagern für Heiligendamm neben Bad Doberan umworben wird. Zitat: Die Gemeinde Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern hat Adolf Hitler nach 75 Jahren die Ehrenbürgerschaft aberkannt. Der Bürgermeister hofft nun auf ein Ende der Diskussionen vor dem G8-Gipfel in Heiligendamm. Nun können die Linksdeutschen auch dort bedenkenlos mit den regionalen Neoführern mobilisieren bzw. ihren Gottesdienst am 3.6. abhalten. Die Linke trommelt mit rührseligen Parolen, die bis vor einigen Jahren jeden Linksradikalen den Kopf schütteln ließen. Heute wird mitgemacht. Für einen schnellen und radikalen Wechsel zu den erneuerbaren Energien, zusammen mit einer deutlichen Erhöhung der Energieeffizienz und der Umstellung auf ein nachhaltiges Wirtschaften, können nur so ein gefährlicher Klimawandel und weitere Kriege um Öl- und Gasreserven verhindert werden. Zitat aus dem Zentralen Aufruf, 26.02.2007. Eine Einladung an alle, die sagen, ja basta, es reicht. Eine andere Welt ist möglich. Eine Welt der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit, der gleichen Rechte aller, des Friedens. Heiligendamm wird ein Anfang sein. Unser Anfang. Zitat aus www.heiligendamm2007.de, Rostock am 15. April 2007. Diese Drohung, dass dies erst ihr gemeinsamer Anfang ist, ist durchaus ernst zu nehmen. Sie wollen die Statistiken der antisemitischen und rassistischen Angriffe nicht kennen. Aber die apokalyptischen Reiter der Biologiestatistik beten sie herunter. Zitat: Wir alle kennen die erschreckenden Statistiken. 1 Million Arten werden bis 2050 ausgestorben sein. Seit 1980 wurden 19 der 20 wärmsten Jahre registriert. Grönland und die Antarktis schmelzen, Dürre, Überschwemmungen, Hungersnöte. Zitat Ende aus Dissent. Bekanntlich schmelzen bei solchen Botschaften die Gefühle der deutschen Arten- und Naturliebhaber schneller als Antarktis und Grönland zusammen. Dabei wird das starke, mobilisierende Gefühl vermittelt, einer Schicksalsgemeinschaft anzugehören, die umzingelt wird. Und zwar global, wie immer. Von Industrieabgasen, Jahrhundertflut und Ozonloch, die die heimische Artenvielfalt und die deutschen Wälder zerstören. Exakt bis zum Nostradamus-Leitjahr 2050. Eine krude Endzeitstimmung. Klimawandel, Hühnerwahn und Rinderkrippe oder Busverspätungen. Und damit niemand übersehen kann, dass all das in Deutschland stattfindet, werden die üblichen gruppentherapeutischen Maßnahmen ergriffen. Seminarreihe März bis Mai 2007. Was ist überhaupt unter dem Begriff Globalisierung alles zu verstehen? Wer profitiert bisher und wer sind die Verlierer? Kann es jeden treffen, also auch mich? Oder ist jeder seines eigenen Glückes Schmied? Was kann ich schon tun? Wir freuen uns auf jeden kritischen Seminarteilnehmerin, entweder zu einem speziellen Abend oder als interessierte Begleiterin. Intensiv-Workshop plus Aktionstraining. Zitat Attack Dresden. Oder die Simultan-Prügel-Variante. Dafür ist es wichtig, dass Sie verschiedene Aktionsformen kennenlernen, darüber reflektieren und sie durchführen können. Ein Aktionstraining, um verschiedene Blockadeformen zu üben, sowie hilfreiche praktische Tipps und juristische Infos runden diesen Workshop ab. Zitat www.blockaid.org. Während die außerparlamentarische Bewegung sich in den jeweils geeigneten Protestformen für den großen Showdown übt, entlarvt die parlamentarische Linke ihren antikommunistischen und antikapitalistischen Reflex, um das Ostklientel zu bedienen. Im Namen der Sicherheit der freien Welt, ausgerechnet in der ehemaligen DDR ein solches Sperrwerk zu errichten, ist entlarvend, Zitat Ulla Jelpke, Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Andere wiederum üben sich in obskurer Logik, um ideologische Bauchschmerzen zu verdrängen und den Drang nach Mitmachen zu rechtfertigen. Den Deutschlandgipfel der G8 zum Anlass für radikale Gesellschaftskritik zu nehmen, bedarf der zweifachen Rechtfertigung. Gegen die kritischen Kritiker allen globalisierungsbewegten Protestes gilt es, den bürgerlichen Standpunkt stark zu machen. Gerade weil die Regierungschefs, die in Heiligendamm zusammenkommen, sich selber als Repräsentanten einer Volkssouveränität begreifen, ist folglich der Protest des Volkes gegen solche Treffen eine völlig legitime Angelegenheit. Rein formell ist er weder a priori reaktionär noch latent antisemitisch, sondern vollzieht sich in Gänze innerhalb eines bürgerlichen Paradigmas. Zitat der autonomen Antifa F, Dezember 2006. Rein formell ist das Ganze weder a priori reaktionär noch latent antisemitisch, sondern vollzieht sich in Gänze innerhalb eines volksgemeinschaftlichen Urinstinkts. Sie müssen von Glück reden, dass die Regierungschefs sich nicht als Repräsentanten einer Nazi-Souveränität begreifen. Sonst hätten sie sich, nach dieser Logik, als Nazis outen müssen. Das Schicksal der Flüchtlinge bleibt für sie eine Fußnote im globalen Kampf gegen staatliche Standortfragen, damit sie kein einziges Wort über die unmittelbare Lebensbedrohung der Flüchtlinge, dem Objekt der Begierde, deutsche Bevölkerung, verlieren müssen. Zitat, und wir werden unsere Anwesenheit in Mecklenburg-Vorpommern nutzen für Aktionen gegen menschenunwürdige Flüchtlingslager, Nazi-Strukturen, Gentechnikfelder und Militärstandorte. Alles für alle. Make Capitalism History. Zitat vom AK Internationalismus München, Radikale Linke Nürnberg, Revolutionäre Aktion Stuttgart, Libertad Süd. Der inzwischen inflationäre Populismus braucht das Hantieren mit faschistischem Gedankengut zwangsläufig. Das gesamte Gipfeltreffen wird etwa 40 Millionen Euro kosten. Alleine der Zaun dürfte mit 10 bis 14 Millionen Euro zu Buche schlagen. Den Landespolitikern Mecklenburg-Vorpommerns stehen wahrscheinlich jetzt schon die Haare zu Berge. Sie befürchten, dass das arme Bundesland auf Kosten von etwa 30 Millionen Euro für das Spektakel von Bundeskanzlerin Angela Merkel sitzen bleibt. Zitat aus Dissent. Wobei die NPD-Variante erfrischender ist. Bekloppt, 116.000 Euro für Gipfellogo, heißt es auf der NPD-Sonderwebseite Gib 8. Bereits im vergangenen November war die NPD-Fraktion im Schweriner Landtag ihren Linken zuvorgekommen und hatte den Antrag gestellt, den Gipfel vom 6. bis 8. Juni aus Kostengründen abzusagen. Nicht nur die Kritik an den Kosten einigt rechts und links, sondern auch Antisemitismus und Rassismus werden diskursiv verhandelt. Eine deutsche Volksgemeinschaft, antisemitische Verschwörungstheorien und rassistische Ausgrenzungen sind keine Lösungen, sondern Teil des Problems. Zitat aus gemeinsamer Erklärung gegen Nazis, www.heiligendamm2007.de. Die Frage, ob Auschwitz damals oder die Verbrennung von Flüchtlingen heute eine Lösung sein könnte, ob dies nach Erwägung aller Pro und Kontras eine Alternative wäre, zeigt die moralische Verkommenheit der Verfasser. Das Problem der sozialen Frage und Vernichtung wurde schon einmal zugunsten des nationalsozialen Volksstaates gelöst. Götz Ali, Hitlers Volksstaat. Diese Dialogangebote wirken. Während man früher die Nazis gesucht und gejagt hatte, ist man heute froh, wenn sie einem nicht direkt in die Arme fallen. Wie können wir praktisch verhindern, dass die Neonazis sich an den Protesten beteiligen? Zitat aus Red Side, Veranstalterinnen, Autonome Jugendantifa, Organisierte Autonomie OA, Solid Nürnberg. Oder die Neonazis müssen dort, wo sie versuchen, sich Protesten gegen den G8-Gipfel anzuschließen, ausgeschlossen worden. Zitat aus Gemeinsame Erklärung gegen Nazis, www.heiligendamm2007.de. All das in einer Gesellschaft, deren Ursprung der Vollzug eines unvorstellbaren Verbrechens war, wo praktische Vernunft, Humanität, Moral oder Hemmungen keine Tradition haben, wo diese Bändigungsinstrumente sich in einem aussichtslosen Konkurrenzkampf gegen den deutschen Instinkt befinden. Was sich da bewegt und aufbauscht, ist nichts anderes als nationalrevolutionäres Getue. Ist nichts als die von der Entstehungsgeschichte dieser Gesellschaft befreiten und normalisierten Linken. Eine, die diese lästige Vergangenheit wörtlich links liegen ließ, um sich endlich wieder den großen Problemen der Menschheit widmen zu können. Es ist die Wiedererweckung der Bewegungslinken. Eine Mischung aus Friedens- und Ökologieinnerlichkeiten, eine Paarung aus Esoterik und Weltuntergangsstimmung, eine Synergie aus nationalem Sumpf und deutschrevolutionärer Romantik. Zusammengeschweißt durch Antisemitismus, Antizionismus und Antiamerikanismus. Das ganze stramm organisierte Spektakel der Gefühlsduselei ist die WM der Linksdeutschen. Manches abgeguckt, manches selber kreiert. Ob sie dabei auch organisatorische Maßnahmen ergriffen haben wie ihre Vorbilder, die zum Schutz der ausländischen Mannschaften, die sie im Westen mit einer Ausnahme einquartieren ließen, wissen wir nicht. Empfehlen wir aber unbedingt. Sie wittern ihre große Chance, der Welt ihre ganzen Fähigkeiten und ihre avantgardistische Rolle zu zeigen. Beste Organisation, beste Vorbereitung, beste alles vom Feinsten, made in Germany. Und weil bekanntlich am deutschen Wesen die Welt genesen soll, reisen zahlreiche linksdeutsche Delegationen aller Couleur ins Ausland, um für die Anti-Glob-Mobilisierung zu werben. Ohne nur ein Wort über die Zustände, in denen sich ihre Gäste bewegen werden, zu verlieren. Ohne auch nur die allseits bekannten Fakten über die Taten der mitdemonstrierenden Massen anzudeuten, weil wohl ähnliche Reaktionen zu befürchten sind, wie die image-schädigende Diskussion, die kurz vor dem WM-Start über die national befreiten Zonen stattgefunden hatte. Ohne sich einen Dreck darum zu kümmern, dass in den meisten Ländern, wo sie ihre Mobilisierungsveranstaltungen abhalten, Mobilmachungen von ihren Vorfahren stattgefunden haben, mit heute noch unvergesslichen Spuren. Es handelt sich eben um die linke Variante der Globalisierer, die die regionalen besonderen politischen Gegebenheiten ignorieren. Ob Genua, Petersburg oder Heiligendamm, ganz egal. Im Ausland vollziehen sie den internationalen Akt, damit sie zu Hause umso mehr ihrem nationalen Alltag nachgehen können. Deswegen interessiert es sie nicht, dass sie hier mitten im Mörderstück stehen und einen weiteren Akt mitinszenieren. Und die Kritiker? Ein Blick auf manche Verlautbarungen, zum Beispiel aus dem anti-islamischen Lager, zeigt das Ausmaß der Abstumpfung dieses Milieus. Die anti-islamische Linke spart in ihrer Kritik an dem Anti-G8-Protest die rassistischen Verhältnisse komplett aus. Ganze Texte und Aufrufe kommen ohne das Wort Rassismus aus, Bahamas und Co. Die Verarmlosung feiert fröhliche Urstände. Und auch eine wirkliche Stärkung der Massenbasis von NPD und Kameradschaften steht nicht zu befürchten. Zitat aus einer Diskussionsveranstaltung in Halle am 29.05.2007. Für sie sind 18.000 rechtsextreme Straftaten keine Befürchtung. Das alltägliche Grauen soll nicht zur Sprache kommen, damit ihre Weisheiten darüber, dass die Deutschen Antirassisten seien, aufrechterhalten bleibt. Dafür haben sie Verbündete. Die Selbstzensur der deutschen Gazetten im Lande, die beschlossen haben, nichts mehr über solchen exportschädigenden Ereignisse zu berichten. Sie kritisieren bei den Anti-Globs deren anti-amerikanische und antisemitische Inhalte, ohne ein Wort über die herrschenden und mordswirksamen rassistischen Exzesse zu verlieren. Zugegeben, immerhin besser, als für das Abfackeln von Moscheen aufzurufen, wie anlässlich des Neubaus der Moschee in Kreuzberg. Ausnahmsweise können wir die Gründe einmal nachvollziehen. Die Fans von Pro Köln und Falaci und ihre Brut, siehe www.grünepest.de, haben zwar mit allem und allen ein Problem, wobei das Größte immer noch ist, dass trotz aller Liebesbekundungen weder Mob noch Linke bei ihrem Verein mitmachen wollen. Nur nicht mit den herrschenden Zuständen im Lande, da sie selber in diesem rassistischen Sumpf Kraft und Kreativität tanken. Sie stellen sich an die Seite der Meute, da die Opfer von rassistischen Angriffen nicht die sogenannten Mindeststandards der Zivilisation aufweisen können. Sie treten für Abschiebungen ein, zum Beispiel Horst P. aus der Konkrettonne, weil die potenziellen Opfer nicht die richtige Religionszugehörigkeit besitzen. Die Aussparung des Rassismus in ihrer Kritik ist kein Zufall, sind sie doch selbst zutiefst rassistisch. Nach dem Überfall auf einen Mann aus dem Irak in Bad Doberan am 6.8.2006 ist davon auszugehen, dass sie zuallererst hinterfragt hätten, ob seine Freundin Kopftuch trägt. Das Taktieren und Ignorieren, Anti-G, die Verharmlosung, Anti-D, des Treibens der deutschen Population ist ein unerschütterliches Fundament dieser Gesellschaft, auf dem das, was zusammengehört, zusammenwächst und hält. Pech wie Schwefel, links wie rechts. Eben, ein Volk auf Biegen und Erbrechen. Die mörderische Jagd in MacPom und anderswo auf alles Undeutsche geht den Linksdeutschen am Arsch vorbei. Denn sie haben sich entschlossen, mit der NPD um die Gunst dieser Massen zu konkurrieren, im trüben Wasser mitzufischen. Mit kabarettreifen Stücken, mit der unverhüllten Drohung, eine andere Welt ist möglich, mit heimatverwurzelter Technologie, Windkraftwerke, Solartechnik, wird hier eine Bevölkerung umworben und mobilisiert, die auch in der jüngsten Vergangenheit gezeigt hat, wozu sie fähig ist. Eine Bevölkerung, die von den Linksdeutschen vor das grausige Dilemma gestellt wird. Flüchtlingsheim oder G8. Zwischen die lechzende Meute gegen Flüchtlinge oder Mächtige und diese Avantgarde passt kein Blatt. Radikalität und Militanz legitimieren sich ausschließlich über den Inhalt, den sie transportieren, über sonst nichts. Wird aber stattdessen Repression oder Massenhaftigkeit oder sonst was zur Legitimation von Radikalität oder Militanz herangezogen, so kippt das Ganze um und der Inhalt entlarvt sich als reaktionäres Gelaber oder im besten Fall als Mogelpackung, im vorliegenden Fall als Mobabwerbung. Und sie werden Erfolg haben. Sie werden bereits im Halbfinale, am 2. Juni, bei ihrer großen Demo gemeinsam mit den Grevesmühlener Mördern der 13 Flüchtlinge, sie wurden in Lübeck verbrannt, gemeinsam mit den 3000 Mobis aus Lichtenhagen und vielleicht auch mit dem Rostocker Piss-Exemplar, Hand in Hand gegen das Übel dieser Welt demonstrieren. Ob sie sich dabei die organisierten Nazis vom Hals halten oder nicht, ist dann nicht mehr relevant. Und wer weiß, vielleicht werden die Blockaden eine Bereicherung durch die Bürgerinnen und Bürger aus Goldberg erfahren, da diese in jener Protestform sehr, sehr erfahren sind. Sie haben schon einmal die Straßen erfolgreich blockiert, um den Einzug der aus Lichtenhagen gejagten Roma-Familien in das Flüchtlingsheim vor Ort zu verhindern. Und wenn der ganze Rummel vorbei ist und die Kämpferinnen und Kämpfer sich nach getaner Arbeit in Glückseligkeit schwelgend auf den Rückweg machen, bekanntlich hat auch ein Weltuntergang seine Grenzen, wenn die Rampenlichter ausgeschaltet und sich die Weltpresse zurückgezogen hat, wenn der von den Weltmeistern im Selektieren ordentlich getrennte Müll aus den Camps abtransportiert sein wird, wenn also der beschauliche Alltag wieder eingekehrt, wird sich herausstellen, wer der Gewinner dieses Protestes ist. Die NPD und ihr Anhang bewegen sich im Osten wie die Fische im Wasser. Gemeinsam werden sie um politische und organisatorische Kampferfahrung reicher sein. Das Klein-Klein der spontanen Überfälle wird gebündelt zu einem Angriff auch auf die staatlichen Strukturen und in einer Größenordnung, die für die NPD bisher unbekannt ist. Auch die Linke hat ihnen dafür Komparsendienste geleistet, die Kulisse abgegeben und zieht wieder ab. Die NPD und der Mob bleiben vor Ort. Die Folgen der Mobilisierung, ihre gemeinsam gewonnenen neuen Kampferfahrungen, werden diesem Mörderstück eine neue Qualität gegeben haben. Die Entscheidung von Noel Martin, sein Leben zu beenden, wird in rechten Foren bejubelt. Fluchschrift und Kaffee Morgenland vom 20.05.2007.